Wir gehören zur Tischlesung vom Buch Philothea, Franz von Sales, Einführung in das Leben aus christlichem Glauben, das vom Franz Sales Verlag Eichstätt und Wien. Heute haben wir aus dem zweiten Teil das Kapitel 13 bis 18. 13. Kapitel, Stoßgebete und fromme Gedanken. Man zieht sich zu Gott zurück, wenn man sich zu ihm erhebt, und man erhebt sich zu ihm, um sich in ihn zurückzuziehen. So sind die Erhebungen zu Gott und das Zurückziehen in die geistige Einsamkeit eng miteinander verbunden. Beide entspringen frommen Erwägungen. Erhebe dich also oft zu Gott durch kurze, feurige Herzensgebete. Bewundere seine Schönheit, bitte ihn um Hilfe, wirf dich im Geiste am Fuß des Kreuzes nieder, bete seine Güte an, befrage ihn oft über dein Seelenheil, schenke ihm deine Seele von Neuem, richte dein Auge und auf seine Liebe, reiche ihm die Hand wie ein Kind dem Vater, dass er dich führe, lege ihn auf dein Herz wie einen Blumenstrauß, richte ihn in deiner Seele auf wie eine Standarte und halte dein Herz in Bewegung, so gut du nur kannst, damit du ihm die Liebe zu Gott einflößen und eine lebhafte, zärtliche Liebe zum göttlichen Bräutigam in ihm zu wecken vermagst. In solcher Weise über die Stoßgebete, die der große heilige Augustinus so eindringlich der frommen Frau von Proba empfahl. Wenn unser Geist ständig vertraulich und innig mit Gott verkehrt, dann wird er ganz vom Duft göttlicher Vollkommenheit durchdrungen werden. Diese Übung ist bestimmt nicht schwer. Man kann sie in allen Arbeiten und Beschäftigungen einflechten, ohne diesen irgendwie zu schaden. Denn wie bei der geistlichen Einsamkeit wendet man sich bei diesen Stoßgebeten nur kurz von seiner Arbeit ab. Sie wird dadurch nicht gestört, sondern vielmehr gefördert. Der Wanderer bleibt wohl einen Augenblick stehen, wenn er einen Schluck Wein nimmt, um Herz und Mund zu erfrischen. Dadurch unterbricht er aber keineswegs seine Reise, sondern holt sich nur Kraft, um rascher und besser ausschreiten zu können. Manche haben eine Anzahl von Stoßgebeten gesammelt, die sehr nützlich sind. Wenn ich dir aber einen Rat geben darf, so lege dich nicht auf bestimmte Worte fest, sondern sprich im Herzen oder mit dem Mund diejenigen aus, die dir im Augenblick die Liebe eingibt. Sie wird dich die richtigen Worte finden lassen. Allerdings haben gewisse Worte eine besondere Eignung, das Herz zu stärken, so die häufigen Anrufungen des heiligen Namens Jesu, die Liebesworte des Hohen Liedes. Auch die geistlichen Lieder können dazu dienen, wenn du sie andächtig singst. Wer von menschlicher, natürlicher Liebe erfasst ist, hat seine Gedanken fast immer beim Gegenstand seiner Liebe. Sein Herz strömt über von Zärtlichkeit gegen ihn und sein Mund ist voll des Lobes für ihn. Ist das geliebte Wesen fern, so versäumt er keine Gelegenheit, seiner Neigung durch Briefe Ausdruck zu geben. Er sieht keinen Baum, ohne in dessen Rinde den Namen des Geliebten zu beschneiden. So können auch jene, die Gott lieben, nicht aufhören, an ihn zu denken, für ihn zu atmen, nach ihm zu streben, von ihm zu sprechen. Sie möchten den hochheiligen Namen Jesu nach Möglichkeit in die Herzen aller Menschen schreiben. Alles dient ihnen als Anregung dazu. Es gibt kein Geschöpf, das ihnen nicht das Lob des Geliebten verkündet. Wie Augustinus nach seinem Wort des heiligen Antonius sagt, spricht alles auf der Welt eine stumme, aber sehr verständliche Sprache im Dienste ihrer Liebe. Alles regt sie zu guten Gedanken an, die wieder deine Erhebung zu Gott zur Folge haben. Dafür einige Beispiele. Der heilige Gregor von Nazianz, er erzählte selbst in einer Predigt, ging eines Tages am Meeresufer auf und ab. Da sah er, wie die Welt Wellen, Muscheln, Pflanzen, kleine Austern oder Ähnliches anschwemmten, was das Meer ausstieß, sozusagen ausspie. Dann kamen andere Wellen und schwemmten einiges davon wieder ins Meer zurück. Die Felsen ringsum aber blieben fest und unbeweglich, so sehr auch die Wellen dagegen brandeten. Darüber kam ihm der schöne Gedanke, dass schwache Menschen gleich Muscheln und entwurzelten Pflanzen sich bald zur Traurigkeit, bald zur Freude hinreißen lassen, hin und her gespült von den Wellen und Wogen des Schicksals. Die Mutigen aber bleiben fest und unbeweglich in allen Stürmen. Von diesem Gedanken ausgehend betete er mit David: Herr, rette mich vor den tiefen Wassern. Ich werde auf die hohen See hinausgetrieben. Der Sturm hat mich zum Sinken gebracht. Psalm 69,2, 16,3. Er war ja damals in schwerer Bedrängnis, weil Maximus sich in seinen Bischofssitz wieder rechtlich angeeignet hatte. Der heilige Bischof Fulgentius von Ruspe befand sich in einer großen Versammlung des römischen Adels, die der Gotenkönig Theoderich einberufen hatte. Da er die Pracht dieser Versammlung sah, rief er aus: «Mein Gott, wie schön muss das himmlische Jerusalem sein, da schon das irdische Rom solchen Pomp entfaltet. Und wenn in dieser Welt so viel Pracht denen gelassen ist, die die Eitelkeit lieben, wie viele Herrlichkeit wird in der anderen Welt jenen zuteil werden, die die Wahrheit schauen?» Es heißt, der heilige Erzbischof Anselm von Canterbury, auf dessen Abstammung unser Bergland so stolz ist, habe es vorzüglich verstanden, solche gute Gedanken zu erwecken. Ein Hase, der von den Hunden verfolgt wurde, flüchtete unter das Pferd des heiligen Bischofs, das ihm eine Zuflucht in der drohenden Todesgefahr erschien. Die Hunde umstanden kläffend das Pferd, wagten aber das Asyl nicht zu verletzen, in das ihre Beute sich geflüchtet hatte. Alle lachten über das merkwürdige Schauspielen, während der Heilige unter Tränen sagte: «Ihr lacht, das arme Tier aber lacht nicht. Die Feinde der Seele, die sie auf ihren Irrwegen durch Sünden verfolgten und gepeinigt haben, harren ihr am Engpass des Todes, um sie wegzuraffen und zu verderben. Voll Schrecken sucht sie überall nach einer Hilfe und einem Asyl, findet sie aber nicht, während die Feinde über sie lachen und spotten.» Konstantin der Große schrieb an den heiligen Antonius einen ehrenden Brief. Darüber waren seine Ordensbrüder sehr erstaunt. Er aber sagte ihnen: «Ihr wundert euch, dass ein König einem Menschen schreibt. Wundert euch doch eher darüber, dass der ewige Gott sein Gesetz den Sterblichen geschrieben und sogar mit ihnen in der Person seines Sohnes gesprochen hat.» Der heilige Franz von Assisi sah ein Schaf in einer Herde von Böcken. «Seht doch», sagte er zu seinen Begleitern, «ebenso sanft wie dieses Schäflein inmitten der Böcke, so mild und demütig wandelt der Herr inmitten der Pharisäer. Ein andermal sah er, wie Schweine ein Lamm fraßen. Ach, mein kleines Lämmlein, rief er weinend aus, wie lebhaft erinnerst du mich doch an den Tod meines Heilands.» Franz Borgias, damals noch Herzog von Gandia, hegte auf seinen Jagden viele fromme Gedanken. Wie seltsam, meinte er, dass die Falken auf die Faust zurückkehren, sich die Augen bedecken und sich an den Stock binden lassen, während die Menschen gegen die Stimme Gottes so widerspenstig sind. Der große Basilius sagte, dass die Rose inmitten der Dornen den Menschen folgende Lehre gebe: «Auch das Angenehmste auf dieser Welt, o Sterblicher, ist mit dem Schmerzhaften verbunden. Keine Freude ist ungetrübt. Leid folgt auf Fröhlichkeit, Witwenschaft auf die Ehe, Sorge auf Überfluss, Schande auf Ruhm, Verlust auf Ehren, Überdruss auf Entzücken und Krankheit auf Gesundheit. Die Rose ist eine schöne Blume», sagt der Heilige weiter, «aber ich werde immer traurig, wenn ich sie sehe, denn sie erinnert mich an die Sünde, durch sie wurde die Erde verurteilt, Dornen zu tragen.» Ein frommer Mensch sah die Sterne sich bei heller Nacht in einem Bach spiegeln und sagte: «Mein Gott, diese Sterne werden mir zu Füßen liegen, wenn du mich in dein heiliges Zelt aufgenommen hast. Wie die Sterne ihren Schein auf die Erde werfen, so werden sich im Himmel die irdischen Menschen in dem lebendigen Quell der göttlichen Liebe spiegeln.» Ein anderer rief beim Anblick eines dahinströmenden Flusses aus: «Meine Seele wird keine Ruhe finden, bis sie sich im Meer der Gottheit verloren hat, wo ihr Ursprung ist.» Die heilige Franziska wurde beim Betrachten eines lieblichen Baches, an dessen Ufer sie zum Beten niedergekniet, zur Verzückung hingerissen und rief immer wieder: «Die Gnade meines Gottes fließt so still und mild dahin wie dieses Bächlein.» Ein anderer klagte beim Anblick blühender Bäume: «Warum stehe ich allein blütenlos im Garten der Kirche?» Wieder ein anderer sagte beim Anblick der Küken unter den Fittichen der Henne: «O Herr, behüte mich im Schatten deiner Fittiche. Psalm 17, 8. Ein dritter beim Anblick der Sonnenblume. Wann wird sich meine Seele deiner Güte erschließen? Und beim Anblick der wohlschönen, aber geruchlosen Stiefmütterchen. So sind leider meine Erkenntnisse, schön in Worte gefasst, aber ohne Frucht und Wirkung. Siehst du, so schöpft man gute Gedanken und heilige Stoßgebete aus allem, was uns im Laufe dieses sterblichen Lebens begegnet. Unselig, wenn die Geschöpfe von ihrem Schöpfer wegen zur Sünde hinziehen, selig aber, wer die Geschöpfe zur Ehre ihres Schöpfers hinlenkt und mit ihren Geringfügigkeit die Wahrheit verherrlicht. Ich pflege alles zu meinen geistlichen Nutzen zu gebrauchen, sagt Gregor von Nassias. Lies die fromme Grabschrift, die der heilige Hieronymus, der heilige Paula gesetzt. Sie ist durchwoben vom heiligen Gebeten und Gedanken, die sie bei allen Gelegenheit erweckte. In dieser Übung der geistlichen Einsamkeit und der kurzen Herzenserhebung zu Gott besteht das große Werk der Frömmigkeit. Sie kann im Notfall alle übrigen Gebete ersetzen. Ihre Unterlassung kann aber kaum durch irgendetwas gut gemacht werden. Ohne sie kann man nicht gut ein beschauliches Leben führen. Ohne sie wird man auch die Pflichten des täglichen Lebens nur sehr mangelhaft erfüllen. Ohne sie wird Ruhe zur Trägheit und Arbeit zur Last. Deshalb beschwöre ich dich, wende diese Übung die größte Sorgfalt zu und lasse niemals davon ab. 14. Kapitel. Die heilige Messe. 1. Ich habe dir noch nichts gesagt von der Sonne der geistlichen Übungen, vom hochheiligen, erhabenen Messeopfer, dem Mittelpunkt der christlichen Religion, dem Herz der Frömmigkeit, der Seele der Andacht, ein unfassbares Geheimnis, das den Abgrund der göttlichen Liebe umfasst, durch das Gott sich wirklich mit uns vereinigt und uns eine Gnade und Gabe in herrlicher Fülle spendet. 2. Dem Gebet in Vereinigung mit diesem göttlichen Opfer wohnt eine unsagbare Kraft inne. Die Seele ist dann überreich an himmlischen Gnaden. Sie stützt sich auf ihre Vielgeliebten, der sie so sehr mit geistlichen Wohlgerüchen und Freuden erfüllt, dass sie einer Rauchsäule von wohlriechendem Holz gleicht, bestreut mit Myrrhe, Weihrauch, Aloe und anderen duftenden Körnern, wie es im Hohen Lied 3,6 heißt. 3. Bemühe dich also ganz besonders, jeden Tag der heiligen Messe beizuwohnen und mit dem Priester das Opfer deines Erlösers Gott, dem Vater, für dich und die ganze Kirche darzubringen. Stets sind die Engel in großer Zahl dabei gegenwärtig, sagte der heilige Johannes Chrysostomus. Um dieses heilige Geheimnis zu ehren, da wir uns mit ihnen in der gleichen Absicht einfinden, können wir durch den segenreichen Einfluss der Gemeinschaft mit ihnen nur viel gewinnen. Die Chöre der triumphierenden und streitenden Kirche vereinigen sich in dieser göttlichen Handlung mit dem Herrn und mit ihm, durch ihn und in ihm das Herz Gottes, des Vaters zu erfreuen und seiner Barmherzigkeit uns vorzuwenden. Welches Glück für eine Seele, durch ihr frommes Gebet an einem so kostbaren und begehrenswerten Geheimnis mitzuwirken. 14. Ist es dir ganz unmöglich, an der Feier dieses hochheiligen Opfers in Wirklichkeit teilzunehmen, so schicke wenigstens dein Herz hin, nimm im Geiste teil, finde dich also im Geist zur bestimmten Morgenstunde dabei ein, wenn dir die wirkliche Teilnahme nicht möglich ist. Vereinige deine Meinung mit der aller Christen, erwecke da, wo du bist, dieselben Akte des Herzens, als wohntest du wirklich der heiligen Messe in einer Kirche bei. 5. Um nun wirklich oder geistig das heilige Messopfer in der rechten Weise mitzufeiern, beachte Folgendes. Bereite dich mit dem Priester vor, ehe er an den Altar tritt. Denke an Gottes Gegenwart. Bekenne deine Unwürdigkeit. Bitte um Vergebung deiner Sünden. 2. Vom Bußakt bis zum Evangelium betrachte ganz allgemein die Menschenwerdung und das Erdenleben unseres Herrn. 3. Vom Evangelium bis nach dem Credo betrachte die Predigt des Herrn. Bekenne, dass du im Glauben, im Gehorsam gegen sein heiliges Wort, in Verbundenheit mit der heiligen katholischen Kirche leben und sterben willst. 4. vom Credo bis zum Paternoster, wende dein Herz den Geheimnissen des Leidens und Sterbens unseres Erlösers zu. Sie sind tatsächlich und wesentlich in diesem heiligen Opfer dargestellt, das du mit dem Priester und dem übrigen Volk Gott, dem Vater, zu seiner Ehre und zu deinem Heil darbringst. Fünftens. Vom Paternoster bis zur Kommunion bemühe dich, dein Herz zu heiligen Wünschen zu entflammen. Sehne dich innig danach, für immer mit unserem Heiland in ewiger Liebe verbunden und vereinigt zu sein. Sechstens. Von der Kommunion bis zum Schluss der heiligen Messe danke der göttlichen Majestät für ihre Menschenwerdung, ihr Leben, Leiden und Sterben sowie für die Liebe, die sie uns im heiligen Opfer bezeigt. Beschwöre den Heiligen bei diesem Opfer dir, deinen Verwandten und Freunden und der ganzen Kirche immer gnädig zu sein. Demütig dich von ganzem Herzen und empfange andächtig den göttlichen Segen, den der Herr dir durch seinen Priester spendet. Willst du aber während der heiligen Messe deine tägliche Betrachtung halten, dann ist es nicht notwendig, dass du dich von ihm abwendest, um diese besonderen Übungen zu verrichten. Es genügt, wenn du zu Beginn der heiligen Messe die Meinung hast, dieses heilige Opfer durch die Übung deiner Betrachtung und deines innerlichen Gebetes Gott darzubringen und ihm dadurch anzubeten, da ja in der Betrachtung alle oben erwähnten Akten ausdrücklich oder einschlussweise enthalten sind. 15. Kapitel. Andere öffentliche und gemeinsame Übungen. An Sonn- und Feiertagen wohne dem Nachmittagsgottesdienst fester Andacht bei, wo soweit es dir möglich ist. Diese Tage sind Gott geweiht. Man soll an ihnen mehr zu seiner Ehre und Verherrlichung tun als an anderen. So wirst du auch viel mehr Freude an der Frömmigkeit finden, wie der heilige Augustinus in seinen Bekenntnissen bezeugt, wenn er sagt, dass er in der ersten Zeit nach seiner Bekehrung sein Herz beim Anhören der kirchlichen Gebete von Freude überströmte und seine Augen sich mit Tränen füllten. Außerdem sind, das sage ich dir ein für allemal, die öffentlichen Gebete der Kirche wertvoller und erhebender als Privatandachten, denn Gott hat es so angeordnet, dass die Gemeinschaft jeder Art von Sonderheiten vorgezogen werden. Tritt gern kirchlichen Vereinigungen bei, die an deinem Wohnort bestehen, besonders jene, deren Übungen am meisten Frucht und Erbauung bringen. Damit leistest du Gott wohlgefälligen Gehorsam, denn ist auch der Beitritt zu solchen Vereinigungen nicht Pflicht, so sind sie doch von der Kirche empfohlen. Sie erteilt deshalb auch ihren Mitgliedern Ablässe und Privilegien und bringt damit den Wunsch zum Ausdruck, dass ihnen viele beitreten. Ferner ist es immer ein wichtiges Werk der Nächstenliebe, sich mit anderen zusammenzutun, mit ihnen nach der Verwirklichung guter Ziele zu streben. Mag es auch zutreffen, dass man gleich gute Andachten allein verrichten könnte und mehr Freude daran hätte, so wird dennoch Gott durch die Verbindung unserer guten Werke mit jenen unseren Mitmenschen mehr verherrlicht. Das Gleiche behauptete ich für alle öffentlichen Gebete und Andachtsübungen, zu denen wir nach Möglichkeit beitragen müssen durch unser gutes Beispiel zur Erbauung des Nächsten und durch unsere Liebe zur Ehre Gottes und zu den gemeinsamen Anliegen. 16. Kapitel. Verehrung und Anrufung der Heiligen. Da uns Gott seine Einsprechungen oft durch seinen Engel zukommen lässt, sollen wir auch unsere Gebete oft durch sie zu Gott emporschicken. Die heiligen Seelen der Verstorbenen, die im Himmel mit den Engeln vereint und wie der Herr sagt, den Engeln gleich sind, Matthäus 22,30, tun dasselbe, auch sie wirken auf uns ein und beten für uns. Vereinigen wir unser Herzen mit diesen himmlischen Geistern und heiligen Seelen, wie die jungen Nachtigallen mit den Alten singen lernen. So werden auch wir durch den Umgang mit den Heiligen das Lob Gottes Schönes singen lernen. Ich werde im Angesicht der Engel singen, sagt David. Ehre und verehre mit besonderer Liebe die heilige und glorreiche Jungfrau Maria. Sie ist die Mutter unseres höchsten Vaters. Gehen wir zu ihr wie kleine Kinder. Schmiegen wir uns mit vollkommenem Vertrauen an ihre Brust. Rufen wir bei jeder Gelegenheit diese gütige Mutter an. Wenden wir uns an ihre Mutterliebe. Bemühen wir uns, ihr Tugendleben nachzuahmen. Und hegen wir eine wirklich kindliche Liebe zu ihr. Mit den Engeln muss der ganz vertraut werden. Betrachte sie oft, wie sie deinem Leben unsichtbar zur Seite stehen. Liebe und verehre den Schutzengel deines Bistums, die Schutzengel der Menschen, mit denen du zusammenlebst, besonders aber deinen eigenen. Bete oft zu ihnen, preise sie, nimm ihren Beistand in Anspruch in deinen geistlichen und zeitlichen Anliegen, damit sie nach deinen Wünschen mit dir wirken. Der große Petrus Faber, der erste Priester, Prediger und Lektor der Theologie der Gesellschaft Jesu, der erste Gefährte des heiligen Ignatius, kam einmal von Deutschland her, wo er zur Ehre Gottes Großes geleistet hatte, durch sein Heimatbistum und erzählte, dass er auf der Reise durch heretische Orte immer die Schutzengel jeder Pfarrgemeinde begrüßte und dadurch viel Trost empfing. Er habe förmlich gefühlt, wie sie ihm halfen, ihn gegen die Anschläge der Heretär schützte und viele Seelen für die Heilslehre empfänglich und gelehrig zu stimmen. Er sagte dies so eindringlich, dass mir vor 4 Jahren, als 60 Jahre später, dies eine Dame mit großer Ergriffenheit erzählte, die es aus seinem eigenen Mund gehört hatte. Es war mir eine große Freude, in dem kleinen Dorf Villaret inmitten unserer rauen Berge vor einem Jahr einen Altar an der Stelle zu weihen, wo dieser heilige Mann das Licht der Welt erblickt hat. Wähle dir auch noch einige Heilige, deren Leben dir besonders gefällt und gut nachgeahmt werden kann, zu deren Fürbitte du ein besonderes Vertrauen hast. Dein Namenspatron ist dir ja schon in der heiligen Taufe bestimmt worden. 17. Kapitel. Wie sollen wir das Wort Gottes aufnehmen? Pflege die Andacht zum Wort Gottes. Oh, du es in der Predigt hörst, oder in vertraulicher Zwiesprache mit geistlichen Freunden. Höre es immer mit Aufmerksamkeit und Ehrfurcht an. Lass es nicht zu Ende fallen, sondern zieh Nutzen daraus, nimm es in dein Herz auf wie einen kostbaren Balsam, gleich der allerseligsten Jungfrau, die in ihrem Herzen sorgfältig die Worte bewahrte, die man zum Lob ihres Kindes sagte, Lukas 2,19. Sei eingedenk, dass der Herr die Worte, die wir in unseren Gebeten an ihn richten, so aufnimmt, wie wir die Worte aufnehmen, die er an uns durch die Predigt richtet. Hab immer ein frommes Buch zur Hand, wie die von Bonaventura, Gerson, Dionysius, Kartäuser, Blosius, Granada, Arias, Pinelli, Ponte, Avila, den geistlichen Kampf, die Bekenntnis des heiligen Augustinus, die Briefe des heiligen Hieronymus und ähnliche. Lies jeden Tag ein wenig darin, und zwar andächtig, als lesest du Sendschreiben der Heiligen vom Himmel her, die dir den Weg dorthin zeigen und dir Mut dazu machen wollen. Lies auch heiligen Leben, in denen du wie in einem Spiegel das Bild des christlichen Lebens finden wirst. Mache dir ja nach deinem Beruf zunutze, was sie taten. Vieles aus dem Leben der Heiligen kann ja von Menschen, die in der Welt leben, nicht genau in der gleichen Weise nachgeahmt werden. Sie können uns aber doch alle in irgendeiner Form Vorbild sein. Die Zurückgezogenheit des heiligen Einsiedlers Paulus sei dir Vorbild für deine geistliche und wirkliche Einsamkeit, von der schon die Rede war, noch sein wird. Die äußerste Armut des heiligen Franz von Assisi für die Übung der Armut, wie wir sie noch beschreiben werden, und ähnlich die Tugend an anderer Heiliger. Freilich geben uns manche heiligen Leben mehr Licht für unser Leben als andere, so das Leben der seligen Mutter Theresia, das besonders bewundernswert ist, das Leben der ersten Jesuiten, das des heiligen Erzbischofs Karl Borromäus von Mailand, des heiligen Ludwig, des heiligen Bernhard, des heiligen Franz von Assisi und vieler Heiligen. Andere wieder haben wir mehr zu bewundern als nachzuahmen, so dass der heiligen Maria von Ägypten, des heiligen Simon Stylites, der beiden heiligen Katharina von Siena und von Genua, der heiligen Angela und anderer, auch diese machen uns trotzdem die heilige Gottesliebe recht anziehend. 18. Kapitel. Die Einsprechungen. Einsprechungen nennen wir die inneren Antriebe, Regungen und Mahnungen, die Gewissensbisse, das Licht und die Erkenntnisse, die Gott in uns bewirkt. Er kommt unserem Herzen in seiner väterlichen Liebe und Sorge mit seinen Segnungen zuvor, Psalm 21,3, um uns zu den heiligen Tugenden anzuspornen, zu göttlichen Liebe, zu guten Entschlüssen anzuregen und zu dringen, mit einem Wort zu allem, was unserem ewigen Heil frommt. Das nennt der göttliche Bräutigam, an die Tür klopfen, dem Herzen der Braut zuzusprechen, sie aufmerksam, wenn sie schläft, sie rufen und wieder rufen, wenn sie abwesend ist. Sie zum Honig zum Pflücken, der Äpfel und Blumen im Garten einladen, singen und eine liebliche Stimme an ihr Ohr dringen lassen. Zu einer Eheschließung sind für ein Mädchen, das heiraten will, drei Dinge notwendig. Erstens schlägt man ihr einen Mann vor, zweitens billigt es den Vorschlag, drittens nimmt es ihn an. Wenn Gott in uns, durch uns und mit uns ein großes Werk der Liebe vollbringen will, dann schlägt er uns zuerst durch die Einsprechung vor, wir heißen es gut und schließlich stimmen wir zu, wie wir zur Sünde auf drei Stufen hinabstiegen, durch die Versuchung, die Freude an ihr und endlich die Zustimmung. So steigen wir auch auf drei Stufen zur Tugend empor, durch die Einsprechung, die das Gegenstück zur Versuchung ist, durch die Freude an der Einsprechung, das Gegenstück zur Freude an der Versuchung und schließlich durch die Zustimmung zum Einsprechung, die das Gegenstück zur Einwilligung in die Versuchung ist. Hielte eine Einsprechung die ganze Zeit unseres Lebens an, so wären wir Gott doch keines wohlfällig, wenn wir an ihr keine Freude hätten. Im Gegenteil, das wäre eine Beleidigung der göttlichen Majestät, gleich jener als Gott die Israeliten 40 Jahre lang zur Bekehrung aufrief und sie nicht hören wollte, so dass er in seinem Zorn schwur, nicht sollen sie in meinem Ruhestätte kommen. Wenn ein Mann einem Mädchen lang seine Zuneigung gezeigt, ohne dass es von einer Ehe schließlich etwas wissen wollte, dann wäre er darüber gewiss sehr ungehalten. Die Freude an den göttlichen Einsprechungen ist schon ein großer Schritt zur Verherrlichung Gottes. Dadurch beginnt man, der göttlichen Majestät wohlgefällig zu sein. Denn bedeutet diese Freude auch noch nicht völlige Zustimmung, so liegt darin doch eine gewisse Geneigtheit dazu. Denn wie es ein gutes Zeichen und sehr nützlich ist, wenn man gern das Wort Gottes als äußere Einsprechung hört, so ist es doch auch gut und Gott wohlgefällig, wenn man an innere Einsprechungen Freude hat. Von dieser Freude spricht die heilige Braut, meine Seele ist zerflossen, als mein Geliebter sprach. So ist auch ein junger Mann sehr zufrieden und fühlt sich glücklich, wenn das Mädchen, dem er huldigt, sich über seine Aufmerksamkeit freut. Den Tugendakt macht aber schließlich erst die Zustimmung. Erst wäre grobe Undank und eine Beleidigung der göttlichen Majestät, wenn wir eine Einsprechung erhielten, uns daran freuten, aber die Zustimmung verweigerten. Das erweckte den Anschein, dass wir die Einsprechung gering schätzen. So geschah es der Braut des hohen Liedes, obwohl die liebliche Stimme des Bräutigams ihr Herz mit Freude erfüllte, öffnete sie ihm nicht unter einem nichtssagenden Vorwand. Darauf verließ sie den Bräutigam in beträchtigem Zorn. Wollte ein Mädchen die Aufmerksamkeit eines jungen Mannes lange Zeit annehmen, schließlich aber eine Werbung abweisen und übergehen, dann hätte er mehr Grund zur Unzufriedenheit, als wären seine Aufmerksamkeiten niemals angenommen und begünstigt worden. Sei entschlossen, alle Ansprechungen gern anzunehmen, die Gott dir zu geben beliebt. Nimm sie auf als Gesandte des himmlischen Königs, der um dich wirbt. Höre ruhigen Gemütes seine Vorschläge, erwäge die Liebe, aus der sie gegeben sind, und freue dich seiner Einsprechungen. Dann stimmt der Eingebung mit ganzer Seele voll Liebe und Beharrlichkeit zu. So wird Gott, den du anders nicht verpflichten kannst, sich deiner Liebe verpflichten fühlen. Bevor du aber Einsprechungen zustimmst, die wichtige und außergewöhnliche Dinge enthalten, berate dich mit deinem Seelenführer, um nicht getäuscht zu werden. Er soll prüfen, ob die Einsprechung echt oder falsch ist, denn der böse Feind versucht oft Seelen zu täuschen, die bereitwillig den Einsprechungen folgen. Das gelingt ihm aber nicht bei der anderen Seele. die in ihrem Seelenführen demütig gehorcht. Hast du deine Zustimmung gegeben, dann musst du mit großer Sorgfalt an die Verwirklichung und Ausführung der Einsprechungen gehen. Das erst ist ja der Gipfel der echten Tugend. Denn die Zustimmung im Herzen tragen, ohne sie zu verwirklichen, hieße einen Weinberg pflanzen, ohne zu wollen, dass er Frucht bringt. Zu all dem dient vorzüglich die gute Übung des Morgengebetes und der geistlichen Einkehr, wie ich sie oben geschrieben habe. Durch sie bereiten wir uns nicht nur allgemein, sondern im Besonderen vor, das Gute zu tun. Das ist Kapitel 13 bis 18 aus dem Buch Philothea, Franz von Sales, vom Franz und Sales Verlag Eichstätt und Wien.